Tobi, wusstest du, dass es ein Magazin gibt, das heißt Business Traveler?
Echt jetzt? Gibt doch wirklich für jeden Scheiß eine Zeitung.
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Du, ich habe am Flughafen die Business Traveler gesehen, da habe ich gleich an uns gedacht und irgendwie haben sie die Chance verpasst, die Zeitung Business Kasper zu nennen. Gell? Also.
Ja, das stimmt. Ich muss aber gestehen, du hast ein wunderbares Foto gemacht, wie du die liest. Du schaust sehr ja businessmäßig drein, als ob da total spannende Themen drin stehen. Was steht denn da drin?
Ich habe das eigentlich nur wegen dem Hannover-Cover mal angeschaut, also wie schön Hannover ist. Und mir wurde auch gesagt, das Foto ist ein bisschen verbissen. Es könnte auch auf dem Klo sitzen. Aber es war am Flughafen. Weil wir waren unterwegs. Wir waren dieses Mal, deswegen haben wir lange nicht gesprochen. Wir waren alle unterwegs, ne?
Das stimmt. Was hast du denn in Hannover gemacht? Ich meine, ich weiß es, aber unsere Hörerinnen und Hörer nicht.
Ja, in Hannover war die SEC-IT. Das ist eine Messe, veranstaltet vom Heise Verlag, auf der ich jedes Jahr bin, und ich durfte da wieder präsentieren. Für WithSecure habe ich ein bisschen gesprochen über ja die aktuelle Bedrohungslage, wo kommen die Angreifer her, wer sind die Opfer, wie greifen die Ransomware-Gruppen an und so weiter. Also mal so komplett Abriss gegeben. War sehr schön.
Immer eine schöne Veranstaltung. Die wird ja wirklich auch jedes Jahr größer, muss ich sagen. Also auch die, ich war ja letztes Jahr auch dort, mit dir damals gemeinsam auch und das ja im Jahr davor auch, und tatsächlich macht die sich richtig zu so einer, ja, geheim möchte ich es gar nicht mehr sagen, sondern es mausert sich zu einer IT-Sicherheitskonferenz, die so ein bisschen so, ja, ITSA ist sicherlich deutlich größer, die holt sie noch nicht ein, aber von der Qualität her ist die SEC-IT richtig klasse, auch von den Speakern her,
von dem mal abgesehen. Also, ja, danke, definitiv. Also die SEC-IT hat vielleicht ein bisschen anderen Fokus, weil eigentlich ist es, also verstehe ich, das ist eine Konferenz mit angeschlossener Messe, und die ITSA ist für mich eigentlich genau das Gegenteil. Also es ist eine Messe mit angeschlossener Konferenz. Aber wie du sagst, es waren wirklich interessante Speaker da und auch unfassbar viele Hersteller, viele Stände, auch mal neue Sachen. Also nicht nur so die Klassiker, war spannend, war auf jeden Fall interessant. Ist eine Reise wert. Also Hannover, bin mit Hannover noch nicht warm geworden. Ich kenne jetzt die Stadt auch noch nicht so wirklich im Detail. Ich kenne es noch von der CeBIT oder Messegelände und jetzt auch das HCC, also das ist das, was da stattfindet. Das ist das kleine Messe oder alte Messegelände sozusagen. Mehr kenne ich jetzt auch nicht von Hannover. Also
da gibt's schon schöne Ecken, auch muss man tatsächlich sagen. Da gibt's so einen schönen Stadtpark oder Palais, wo man auch dann mit Konferenzen oder kleinen Veranstaltungen sein kann. Also es gibt ein paar schöne Ecken. Ich glaube, Hannover hat den Ruf nicht verdient, den es an der einen oder anderen Stelle hat.
Wo warst du unterwegs, Tobi?
Ich war in Köln. Und war seit längerer Zeit mal wieder, wir haben festgestellt, es war über ein halbes Jahr her, mal wieder bei Stern TV. Wir haben also lange keine Technikthemen in die Sendung gekriegt, sage ich jetzt mal. Deswegen war ich, wie gesagt, über ein halbes Jahr nicht. Ich wollte mich ja fast schon bei Sat.1 bewerben. Das habe ich dem Stefan Halaschka auch gesagt. Dann sagt er, mach ruhig, wenn du vor leeren Rängen auftreten möchtest. Also der ist tatsächlich ein richtiger RTL-Mensch. Und das war wieder nett. Wir haben geredet über den Gastzugang von PayPal. Das ist tatsächlich jetzt gar nicht mal so ein brandaktuelles, neues Thema. Das gibt schon ein paar Monate, aber es hört nicht auf. PayPal-Gastzugang ist total absurd. PayPal-Gastzugang bedeutet, du musst keinen eigenen Account bei PayPal haben. Und kannst trotzdem, wenn du bei einer Online-Apotheke oder irgendeinem Online-Shop, der PayPal-Bezahlung anbietet, bezahlen möchtest, kannst du sagen, ich nehme PayPal. Und dann sagst du aber nicht einloggen, weil du ja gar keinen Account hast, sondern darunter steht dann Kredit- oder Debitkarte. Und das ist der sogenannte Gastzugang. Und jetzt kommt's. Da kannst du einfach ein Lastschriftverfahren anstoßen, indem du einfach die IBAN, den Namen und das Geburtsdatum einer beliebigen Person hinterlegst und Quatsch. Dann wird bei der abgebucht.
Ach Quatsch, okay, gut. Also das heißt also, du brauchst eigentlich nur so ein paar Datenleaks runterziehen und kannst per PayPal-Gastzugang eigentlich immer alles bezahlen.
So ist es, genau. Ja. Und wenn du mal guckst in so Foren, also es gibt tausende Leute, die das betrifft, also bei denen das passiert ist. Und wir hatten einen in der Matz, also in dem kleinen Filmchen, in dem Einspielerfilmchen, der da betroffen war. Und was viel schlimmer war, ist nicht, dass das passiert ist, und er hätte es dann sicherlich von PayPal auch zurückbekommen und hat das auch bekommen, aber es hat Wochen gedauert. Er hat also 6 Wochen lang immer quasi an die Hotline da geschrieben per E-Mail und alles ausführlich dargelegt und hat eigentlich nie eine Antwort gekriegt, bis er dann über seine Rechtsschutzversicherung im Anwalt kam. Dann ging schnell, dann haben sie auch die Sachen fallen lassen, okay. Und das Thema war erledigt. Also das war fast aus meiner Sicht noch viel größer.
Ja, das ist ja irre, weil also in meinen Augen kannst du da kein Lastschriftverfahren anbieten. Also Kreditkarte finde ich ja schon grenzwertig, ja, weil auch die Daten kriegst du irgendwo her. Und im Endeffekt kannst du Kreditkarten nachher immer stehlen, aber du hast natürlich dann nochmal so einen zweiten Layer oben drüber, wenn du es über PayPal machst, dass du nicht so direkt quasi siehst, ja, dass du die Daten gestohlen hast. Also schon interessante Masche auf jeden Fall.
Ja, und wenn du dir überlegst, du musst ja jetzt bei Miles and More, bei Payback, bei selbst bei so Punktedingern musst du ja immer mit 2-Faktor-Authentisierung jeden Scheiß musst du da 5-mal bestätigen, und da geht's einfach, dass du sagst, ich bestelle jetzt 780 Ibuprofen und die zahlt bitte der Rüdiger Trost, weil der, von dem habe ich die IBAN und das Geburtsdatum irgendwann mal gekriegt.
Also meine IBAN ist DE.
Ja. 1.
Sag ich jetzt lieber nicht.
Ja.
Aber Ich muss sagen, ich bin bei PayPal auch schon mal auf die Nase gefallen, also sogar schon zweimal. Also ich bin schon zweimal beschissen worden über PayPal Zahlungen letzten Endes mit eBay Kleinanzeigen. Und im Endeffekt habe ich das Geld zwar wiederbekommen in beiden Fällen, aber das Kommunikation mit PayPal ist schon anstrengend, sage ich mal, ja, weil machst dann da ein Ticket auf, sagst hier, Ware nicht erhalten zum Beispiel. Also in dem Fall, ich habe einen Kopfhörer gekauft, habe auch mit demjenigen geschrieben und war halt ein Fake. Im Endeffekt, also hätte man es erkennen können, vielleicht schon, weil er war halt ein Stück günstiger als normalerweise. Also das, was ich immer predige, wenn das Angebot zu gut aussieht, ist es vielleicht auch zu gut, ja. Aber da war ich einfach, ich wollte einfach diesen scheiß Kopfhörer haben und naja. Und hab dann bezahlt, und ab dem Zeitpunkt war Totenstille, kam nichts mehr. Dann machst du da ein Ticket auf, hast da bestimmte Fristen, in denen du das Ticket aufmachen musst. Mhm. Und das Problem ist, du sagst dann, ich habe die Ware nicht erhalten, und dann sagt PayPal, okay, jetzt hat aber der Verkäufer noch Zeit, sich dazu zu äußern. Mhm. Der hat dann auch nochmal, keine Ahnung, 2 Wochen Zeit, der natürlich nie darauf reagieren wird. Also da kommt einfach nichts. Das heißt, du sitzt da und wartest und weißt nicht, ob du deine Kohle wieder bekommst. Und wenn er sich nicht gemeldet hat, musst du trotzdem nochmal aktiv werden in einer bestimmten Frist und sagen, ich möchte jetzt mein Geld über den Käuferschutz zurückhaben.
Ja.
Es ist nicht so, dass du da drauf gehst und sagst, nicht bekommen, und du kriegst das Geld wieder. Überhaupt nicht.
Wow. Ja, also es scheint tatsächlich an der Kommunikation zu liegen, weil eigentlich ist das PayPal-Zahlverfahren ja tatsächlich sicher. Du hast deine Kohle ja auch gekriegt. Das hätte bloß, ich sage jetzt mal, vom Komfort her besser laufen können.
Ja, also wenn du zu spät bist mit deinem Einspruch, ist es weg, das Geld. Also dann hast du, oder wenn du es per Familie und Freunde überweist, ist es natürlich auch weg, ja. Also
ja, eben, genau. Das ist tatsächlich das. Viele sagen, ja, mach doch Familie und Freunde, damit man diese wenigen Cent, sage ich jetzt mal, oder wenigen Euro Gebühr nicht bezahlen muss, aber dann ist eigentlich auch genau der Schutz weg. Also das ist wirklich was ich bei Käufen mit wirklich fremden Personen echt jedem empfehle. Hey, macht's das nie auf Family and Friends. Legt lieber noch den Fünfer drauf, wenn die Gegenseite sagt, nee, ich möchte unbedingt den vollen Preis haben, und sehe nicht ein, dass ich die Gebühren bezahle, dann übernehme ich das im Zweifel, dann lege ich einfach einen Fünfer drauf und gut ist. Das macht schon auch Sinn.
Ja, kommt natürlich drauf an, was du kaufst, weil bei dem zweiten Fall, ist eigentlich gar nicht so ein Thema heute, aber ich erzähle es trotzdem, im zweiten Fall war es ein Switch-Spiel, also ein relativ günstiges, da ging es um 30 Euro, ja, also das war jetzt nicht, jetzt kein Betrag, der irgendwie super weh tut, wenn du da über den Tisch gezogen wirst, aber es hat mich natürlich trotzdem geärgert, und da war das Glück, dass die Person, deren PayPal-Account dazu missbraucht wurde, dann ein paar Tage später von sich aus das Geld zurückgeschickt hat. Also sie hat wohl gemerkt, okay, hier ist wohl mein Account ausgenutzt worden und hat das Geld dann zurückgezahlt. Zum Glück.
Okay, ja. Glück gehabt. Aber wenn wir bei Zahlungen sind, ich habe noch ein ganz anderes Thema, das da eigentlich vielleicht ein bisschen dazu passt. Ich habe nämlich was gelesen, und zwar Mastercard wird diesem ganzen Kreditkartenklau den Riegel vorschieben. Also wir wissen ja, im Darknet und auch im Internet natürlich gibt's Foren und Datenleaks mit Tausenden, also zigtausenden Kreditkartennummern, die kann man teilweise auch kaufen in irgendwelchen Darknet-Shops und so. Das, ich habe letztens gesehen, für 3 Visa-Kartennummern, bei denen als Prepaid-Karten etwa $3,000 drauf sind, zahlt man etwa 10% dieses Nennwerts, also rund $300 muss man irgendwo in Bitcoin hinüberweisen, dann kriegt man 3 Visa-Karten genannt, die irgendwo von irgendeiner Person ja abgeschrieben wurden oder sonst irgendwas.
Fairer Preis, oder? 10% ist okay.
Ja, wenn du das Risiko auf dich nimmst, es ist ja eine Frage, was du bestellst, ne? Also Online-Apotheke bei dem PayPal-Betrug fand ich auch blöd, weil da ist ja eine Adresse dann. Also da musst du ja irgendwie die E-Bus hast, die dann irgendwo hinliefern lassen. Aber ich habe auch, der Christian Solmecke war übrigens auch da, der hat das auch erzählt. Typischerweise bestellen die halt dann irgendwelche Gutscheine oder PS4, PS5 irgendwie Punkte oder sonst irgendwas, was man da kauft.
Also wir sind schon bei PS5, Zeug. Also das ist also.
Ich bin auch bei zur Info. PS2. Ach, hey. Aber pass auf, also dieser Kreditkartennummernhandel wird Mastercard, den wird ein Riegel vorgeschoben. Und zwar machen die Folgendes: Die liefern jetzt bald Kreditkarten aus ohne Nummer. Da ist einfach keine Nummer drauf.
Das heißt, du hast nur den Chip, der wireless sozusagen funktioniert?
Genau, so ist es. Du kannst den dann quasi beim Einkaufen nur online, oben auf diesen Kartenleser halten, dann macht bip bip und dann ist abgebucht, aber du hast keine physische eingestanzte Nummer oder draufgedruckt, die irgendjemand abschreiben kann. Und das ist natürlich, das einzige Problem ist jetzt natürlich, wie zahlst du dann in so einem Online-Geschäft, wo du die Daten ja eintippst typischerweise? Und das geht, das werden die dann so machen, dass du das an dein Handy hältst quasi, also mit so einem bisschen NFC-Chip, und dann generiert dir einen einmaligen Token, den du dann dort eintippst als Nummer quasi, und das wird dann, wenn man dann auf Bezahlen klickt, von Mastercard dann wohl validiert und dann sagt, ja passt, ist alles gut. Das heißt, du selbst siehst die Nummern, die da transferiert werden, niemals und kannst die dementsprechend auch nicht verlieren.
Das klingt erstmal cool. Ich glaube, auf dem Handy, das mit dem Dranhalten, in Realität, wenn die Leute dann sowieso Apple Pay oder Google Pay haben, brauchen das gar nicht, weil die Kreditkarte schon im Handy quasi als Bezahlmodell hinterlegt ist.
Genau, aber um das zu machen, also Apple Pay oder Google Pay, musst du ja die physische Karte erstmal tatsächlich abtippen und da rein. Und das wird quasi durch diese Generierung von diesen Tokens dann übernommen, sodass du einfach niemals, selbst wenn irgendjemand am Telefon dich reinlegt mit irgendeinem so fiesen Call und sagt, ich bin hier, der und der, und du fällst drauf rein, du kannst dem nichts vorlesen, weil einfach nichts da ist.
Aber okay, ich hatte tatsächlich Tage den Fall, dass ich meine Kreditkartendaten am Telefon sagen musste. Ja, also,
echt? Wo passiert sowas?
Wenn du zum Beispiel ein Flugticket buchst und die App mal wieder nicht funktioniert, dann oder umbuchst, besser gesagt, dann
geht das stimmt, nur telefonisch. Ah ja, stimmt, natürlich, ja klar. Ja. Okay, ja.
Also den Fall gibt's natürlich auch. Das ist
ja, aber dann, na Moment, dann hältst du das quasi an die Mastercard-App an deinem Handy, der generierten Token, und den liest du dann der Fluggesellschaft vor.
Ach so, das ist dann quasi eine virtuelle Kreditkartennummer, die einmal funktioniert und danach wieder
gelöscht wird. Genau, nur für diese Transaktion und danach ist Schicht im Schacht.
Cool.
Also es geht. Also da wird irgendwas auf uns zukommen, das heißt, irgendwann sind wir unseren Job dann doch los.
Ja, also ich glaube nicht, wenn ich so sehe, was gerade so geopolitisch passiert und im Internet und glaube ich, sind wir unsere Jobs noch lange nicht los. Ja. Also von daher, gut und schlecht, je nachdem, wie man es sehen will.
Ja. Ja, das stimmt. Du wolltest mir noch was erzählen. Du hast irgendwas von einem meiner Lieblingsthemen nicht, aber ich habe es immer wieder mal gerne, sind Captchas, also diese Dinger, die man ausfüllen muss, wenn man auf irgendeine Webseite geht, um zu sagen, ich bin ein Mensch. Also das ist ja damals vom Alan Turing-Test quasi abgeleitet, dass man also klar machen muss, ich bin ein Mensch und keine Maschine. Und diese Captchas, ich finde es witzig, weil ich habe ein paar Mal gesammelt, es gibt so für so ein Mathematikerforum, da musste man so eine lineare Gleichung lösen oder sonst irgendwas, sonst kam man nicht in das Matheforum rein. Das fand ich natürlich
super. Jetzt kommt er wieder mit Mathematikerforum, mein Gott. Also
das na, ist ich war ja da nicht
ein
drin.
Ein Intellektueller im Podcast. Hallo, na, Herr Schrödel.
Ja. Nein. Mir ging es um das Captcha, nicht um das Forum selbst. Und jetzt mal eine blöde Frage, Rüdiger. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, wir machen beide IT seit Jahrzehnten. Bei dem Capture mit dem Zebrastreifen, oder nehmen wir das mit den Ampeln. Du weißt, welches ich meine. Zählen ja, bei
bis
den
Ampeln. Bis wohin geht die Ampel, meinst du?
Ja, genau. Zählen die Masten mit oder nicht? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Du?
Soll ich dir was sagen? Ich habe es getestet. Es ist scheißegal. Du kannst es mit und ohne machen. Also wir sind, wenn du eine Ampel markieren musst, dass du die Lichter markierst, da sind wir uns einig, richtig?
Ja, natürlich.
Ja. Ja. Die Lichter sind drauf und der Pfahl, wo die Ampel drauf ist, ob du den anklickst oder nicht, ich glaube, das ist wurscht. Also ich habe beides getestet und es kommt beides, geht beides durch. Also es ist vollkommen wurscht, vollkommen okay. Wurscht.
Gut.
Aber ich muss kurz ausholen, weil das Thema, ist an mir vorbeigegangen, muss ich zugeben. Also dieses Capture-Thema. Und da hat uns unsere Schattenredaktion darauf hingewiesen, die auch gewünscht hat, um nicht zu sagen, penetrant gefordert hat, sie im Podcast auch namentlich zu benennen. Also Ivo, danke für das Thema. Ja.
Also jetzt, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wen oder was du meinst mit Schattenredaktion. Ivo ja. Ist ein treuer Hörer. Hallo Ivo. Der auch gerne Kommentare gibt, wenn wir irgendeinen Mist erzählt haben oder wenn er irgendwas besonders toll fand oder sonst irgendwas.
Ja, im Übrigen, auf der SEC-IT auch. Ich bin auch auf den Podcast angesprochen worden. Das freut mich immer tierisch. So, ja, ich höre auch immer mal rein in den Podcast. Hey, super. Immer ansprechen, wenn ihr ein Podcast-Hörer seid, dann seid ihr, habt ihr schon, dann brennt in der Kirche meines Herzens immer ein Sambuka für euch, sage ich mal, ja. Aber jetzt kommen wir zum Thema Captures.
Ja.
Captures. Also sie nerven ein bisschen, du gehst auf eine Seite, musst erstmal sagen, du bist ein Mensch, ja, okay. Jetzt hat aber ein Angreifer eine Möglichkeit gefunden, diese Captures zu verwenden, um einen Rechner zu infizieren. Und das BSI warnt davor, das ist total, total perfide und eine gute Idee, muss ich neidlos anerkennen. Und zwar, wenn du auf die Seite kommst und klickst erstmal diesen Haken an, ich bin ein Mensch, dann wird über ein Skript im Browser etwas in deine Zwischenablage kopiert. Du kannst ja im Browser sagen, kopier mir diese Adresse zum Beispiel.
Ja.
Und das kann automatisch der Browser wohl machen, über einen Skriptaufruf. Okay?
Ja, stimmt auch.
Kannst du mir noch folgen?
Ja,
da
ja.
Da steht jetzt quasi ein Befehl drin in deiner Zwischenablage. Also wenn du Ctrl-C, Ctrl-V drückst, kommt dieser Befehl. Und dann sagt das Capture dir das auch.
Wenn du Ctrl-V drückst,
drücke mal diese Tastenkombination.
Stopp, nochmal zurück. Also, der kopiert was in meine Zwischenablage. Das heißt, wenn ich dann nochmal Ctrl-C mache, brauche ich nicht mehr. Wenn ich dann Ctrl-V machen würde, dann wäre der Text, der ein Systembefehl anscheinend ist, in meinem Word oder Notepad oder was auch immer ich gerade offen habe, wo man reinschreiben kann.
Genau, genau.
Lass mich raten, es ist nicht Notepad.
Es ist nicht Notepad, der macht im Prinzip eine Eingabeaufforderung auf und führt dann einen Code aus und lädt einen Schadcode runter. Das heißt, der Mensch vor dem Rechner, der ja nachweislich ein Mensch ist, lädt sich quasi über diese Tastenkombination selbst ein Virus auf den Rechner. Und das kennen wir von früher, weil so Browser-Viren haben auch so funktioniert. Also klick hier oder lade diesen Codec runter, damit du das Video anschauen kannst. Dann hast du dir auch selbst den Virus installiert. Das ist im Prinzip der gleiche Schrott. Ja.
Okay, der sagt dir also, nur dass ich es verstehe, der kopiert was in die Zwischenablage und sagt dir dann eine Tastenkombination, die für einen Laien erstmal natürlich völlig kryptisch ist, aber in Wirklichkeit machst du, ich sage jetzt mal, Terminal auf, Ctrl-V, Enter.
Genau.
Und startest damit eine Systemeingabe, kopierst den aus der Zwischenablage diesen Download-Befehl des Viruses quasi in dein Terminal rein, drückst Enter und führst den damit aus. Mit deiner Berechtigung, die du hast auf dem Rechner und allem Pipapo.
Ganz genau. Das heißt, dieser Virus, der kann dann alles sammeln, der hat die gleichen Zugriffsrechte wie du auch, der kann auf alle Dateien zugreifen, wie du auch und so weiter. Und dementsprechend, relativ gute Attacke. Weil sich den Mensch als Mittelsmann verwendet.
Ja, total spannend. Also super, super Lösung. Ist das Social Engineering? Weil du merkst es ja nicht. Also Social Engineering heißt, du wirst ja reingelegt, etwas zu tun, aber ja, eigentlich schon.
Ja, doch, ist schon Social Engineering. Ja. Also würde ich schon sagen, also weil früher, also die Attacken haben so früher funktioniert, du hast eine Nachricht bekommen über Facebook oder so weiter und sagst so, hey, ich habe hier ein Video gefunden, da bist du ja auch drin. Ja. Und dann kriegst du einen Link auf so eine Seite, da ist ein Video mit einem Play-Button. Du kannst aber nicht abspielen, weil der Codec gefehlt hat, also das Tool, um dieses Video dazu anzuschauen, dann hast du dir, hier ist der Link zum Codec-Download, hast du quasi selbst installiert und hast den gleich, also hast dir auch ein Virus runtergeladen. Ja. Genau das ist im Prinzip das, nur dass es über eine Tastenkombination funktioniert und noch einfacher gemacht wurde. Ja,
ja, und theoretisch bei jeder Webseite auftauchen kann, wo du ein Captcha jetzt zumindest akzeptieren wirst.
Genau, also du musst natürlich auf eine Fake-Webseite klicken, ja, also ja. Ist jetzt nicht, dass du wirklich bei, keine Ahnung, wo sieht man Captcha, bei Google oder sowas tatsächlich auf dieses Problem stoßen kannst, sondern nur, wenn du auf einer Fake-Google-Seite bist, dann kann das passieren. Ja, also wenn du ein Captcha bekommst und musst danach eine Tastenkombination drücken, dann weißt du, mach's nicht, das ist gefährlich und damit infizierst du deinen Rechner. Und das ist das Einzige, was man machen kann an der Stelle. Keine Tastenkombination drücken.
Ja. Ja, ergibt auch Sinn. Aber super spannend, finde ich, also gefällt mir fast schon, weil einfach allein die Idee finde ich schon sehr, sehr außergewöhnlich und Respekt. Gut,
ich glaube, an kreativen Ideen werden die Cyberkriminellen jetzt nie, da wird es nie dran fehlen, weil was wir da gesehen haben in den letzten 25 Jahren, ist ja auch schon beeindruckend auch auf der.
Das stimmt. Sagen. Ich habe aber noch was zum Captcha. Wusstest du, dass, also nee, ich frag anders. Du kannst dich bestimmt an die Captchas erinnern, mittlerweile sind sie sehr selten und ich weiß gar nicht, ob es sie überhaupt noch mal gibt. Wo du natürlich sagen musst, was da für Buchstaben stehen. Und manchmal denkst du dir, ist das ein C oder ein O?
Ach so, du meinst so die Wörter, die so ineinander verschlungen sind sozusagen, oder die Buchstaben, die so ineinander übereinander liegen, dass du sagen musst, welche Buchstaben sind das?
Nee, was eher so ausschaut wie so ein altes Buch aus dem 17. Jahrhundert. Und das waren auch Bücher aus dem 17. Jahrhundert. Google hat nämlich in vielen Bibliotheken dieser Erde alte Bücher eingescannt. Also books.google.com ist ein Hort an alten Büchern. Total toll, dass die das gemacht haben, ehrlich gesagt. Und die haben die auch digitalisiert mit OCR. Also die haben Texterkennung drüber laufen lassen. Und bei diesen alten Drucken ist es halt oft so, dass diese Druckertinte nicht so sauber druckt, wie das heute ein Buchdrucker macht, sondern du kannst tatsächlich, da verschwimmt dann manches und du weißt nicht wirklich, ob das ein C oder ein O ist oder sonst irgendwas. Und Google hat Folgendes gemacht, die haben dich das Captcha lösen lassen, das war zweiteilig, der erste Teil war sehr klar erkennbar und der zweite Teil war eben so ein Stück aus einem Buch, wo die OCR-Software nicht sicher war. Und dann haben die einfach 10 Menschen dieses Captcha lösen lassen und wenn 8 gesagt haben, das ist ein C, dann wurde das so in das digitale Buch übernommen. Die haben also uns quasi korrigieren
lassen. Das OCR.
Wie bitte?
Crowdgesourcedes OCR.
Ja, die haben uns korrigieren lassen, ihre alten gescannten Bücher, ohne dass wir es gemerkt haben.
Ja, kreativ. Ja. Muss man anerkennen.
Ja. Apropos kreativ, das wäre mein Schlussthema für heute. Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof sind nicht mehr kreativ, was das Pausenverhalten anbelangt, weil die alle nur noch ins Smartphone starren. Und kann man ja lange drüber diskutieren, ist auch schon viel geredet worden oder sonst irgendwas, aber es gibt tatsächlich jetzt aktuell was. Hessen ab Sommer, Baden-Württemberg auch ab Sommer und genauso mit dem neuen Schuljahr in Österreich werden Handys in Schulen verboten. In Hessen, habe ich gelernt, gibt es Ausnahmen für die Oberstufe, die in bestimmten Räumen zum Beispiel, die der Oberstufe gehören, quasi da schon noch mit ihrem Handy daddeln dürfen. Aber in Grundschulen zum Beispiel ist striktes Verbot. Die müssen die tatsächlich ausschalten oder zu Hause lassen und dürfen die gar nicht nutzen. Und da muss ich sagen, Respekt, ist auch wirklich Zeit geworden. Das schützt unsere jungen Leute, die es da gibt, weil die haben einfach nicht mehr das Problem, dass die nur noch in sozialen Medien sind.
Nun, also ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich weiß, dass meine Tochter hört ihr auch zu ab und zu und wenn ich jetzt sage, naja, die können schon das Handy in der Schule benutzen, dann würde sie mir das immer wieder vorspielen. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Man muss es natürlich ein bisschen differenzierter sehen, würde ich sagen. Also in der Grundschule stimme ich dir komplett zu, muss das nicht sein. Muss das Handy nicht mit in die Schule. Bei älteren Kindern, mein Gott, ich finde es auch nicht gut, dass sie jetzt die ganze Pause da sitzen und Fortnite spielen oder sonst irgendwelche Videos anschauen. Aber ich finde, das musst du anders regeln. Das musst du über eine Bildschirmzeitregelung regeln. Das musst du mit Erklären regeln, dass du sagst, du, pass auf, es gibt einfach bestimmte Situationen, da hast du das Handy in der Tasche zu lassen. Das heißt, das könnte man auch anders machen und nicht gleich mit dem Verbotshammer kommen, ja.
Ja, tatsächlich, also der österreichische Bildungsminister, Wiederkehr heißt der, sagt also, dieses Verbot soll gerade in den Pausen, soll den Kontakt der Kinder verstärken und intensivieren. Also die sollen einfach mehr mit sich selbst spielen und ähnliches. Also ich finde es tatsächlich gar nicht mal so schlecht, weil es gibt tatsächlich wirklich schon relativ viele Studien, die also klar nachweisen, dass dieser Handykonsum wirklich massive Probleme hat und schwere Folgen. Also von Verstimmung, mentalen Problemen, Gereiztheit und Zwangsverhalten, das ist alles nachgewiesen.
Natürlich, aber ja. Ein weiterer Grund, den ich gelesen habe, und den fand ich so ein bisschen... Na, da geht's auch drum, dass über Handy oder WhatsApp-Gruppen dann die Leute gemobbt werden und so weiter. Wo ich sage, das ist kein Argument, weil das geht nachmittags auch, weißt du? Also
ja, aber das nachmittags hat's halt aufgehört, als der Bösewicht in den Bus gestiegen ist und in die andere Richtung der Stadt gefahren ist und du konntest heimgehen, die Tür zu machen und warst in Ruhe. Und heute schleppt man, und das ist tatsächlich eines der größten Probleme, dieses Mobbing einfach mit nach Hause, und es ist 24 Stunden auch in deinem Schlafzimmer.
Natürlich, aber das hilft ja nicht, wenn du das Handy nicht mit in die Schule nehmen darfst, wenn du es zu Hause hast. Und machen wir uns nichts vor, ab einem bestimmten Alter haben die alle ein Handy. Ja, das heißt, das hast du dann einfach immer. Ja. Da hilft eben am Ende auch nur die Aufklärung von der Schule, von den Eltern, um das zu erklären. Ich weiß, dass das oft nicht funktioniert, dass man oft gegen Wände redet, ja. Jetzt so komplett die Handys verbieten. Weil ich muss sagen, so manchmal, ich finde das auch manchmal ganz gut, wenn die erreichbar sind, ja. Also.
Ja, natürlich. Also ich denke auch, dass viele Helikoptereltern jetzt schon Panik haben und Angst per Schweißperlen auf der Stirn haben, weil sie ihre Kinder nicht mehr überwachen können. Natürlich, das wird es natürlich auch geben. Und ich habe noch ein anderes Ding, wo ich gerade, wenn ich so drüber nachdenke, wenn die als Gründe so Verstimmung, mentale Probleme, Gereiztheit und Zwangsverhalten vorschieben, dann frage ich mich, ob man nicht eigentlich besser ein Handyverbot für Lehrer einführen müsste, wenn ich so an meine Schulzeit denke. Aber da liege ich vielleicht falsch.
Vielleicht eine Handyschulung für Lehrer. Naja, gut, anderes Thema.
Wäre auch vielleicht nicht ganz verkehrt.
Du, jetzt sind wir schon bei über 25 Minuten, aber wir haben das super Thema fast, hätten wir fast unter den Tisch fallen lassen. Denn bei T-Online gab es eine Umfrage, und das ist schon sehr beachtlich, was da passiert wieder mal. T-Online, unser alltäglich angesurftes Newsportal, einer der Top-Webseiten im deutschen Internet, hat eine Umfrage gestartet: Würden Sie einen Tesla kaufen? Ja, also der Grund für die Frage ist offensichtlich, ja, Tesla in Deutschland total abgerauscht, weil der Besitzer ich sag's lieber nicht, weil am Ende noch kriege ich noch
der Besitzer Elon Musk ist etwas schwierig geworden, sehr offensichtlich für viele, und es gibt Leute, die sagen, deshalb möchte ich so ein Auto nicht fahren. Und dann gab es eine Umfrage, die genau auf dieses Ding hinzielt. Würden Sie sich noch einen Tesla kaufen? Okay, habe ich verstanden.
Genau, würden Sie einen Tesla kaufen, wenn der Besitzer ein Faschist ist? Okay. Und die Umfrage war total klar. Also die Antworten waren ganz klar auf Nein, würde ich nicht. Ja, also es war, ich habe die Prozentzahl jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber es war einstellige Prozentsatz letzten Endes gesagt, nein, einstellige Prozentsatz gesagt, ja, ich würde noch einen Tesla kaufen. Und was dann passiert ist, auf einmal hat sich diese Umfrage nach ein paar Tagen komplett gewandelt, und es kamen hunderttausende Antworten, die das Gegenteil behauptet haben. Also die dann gesagt haben, ja klar, würde ich noch einen Tesla kaufen. T-Online hat es dann recherchiert, intern hat geschaut, okay, diese ganzen Abstimmungen kamen von zwei amerikanischen IP-Adressen.
Völlig überraschend.
Und als dann das Ergebnis der Umfrage geswitcht ist auf, ja klar, will ich einen Tesla kaufen, hat Elon Musk das auch retweetet und hat gemeint, schau mal hier, in Deutschland doch alles kein Problem. Also,
das heißt, er hat
natürlich jetzt ein bisschen spekulativ, aber es gibt ja so Bot-Farmen und ja.
Ja.
Kann man ja manipulieren, so Umfragen.
Du, das geht relativ schnell. Ich habe sowas Ähnliches auch mal gehabt, als ich für Stern TV in einer es ging um Corona, in einer Sendung eine Umfrage gemacht habe. Ich durfte das ja diese Spezialsendungen immer anmoderieren mit dem QR-Code, machen Sie hier mit und bla, und dann durfte ich die Ergebnisse vorlesen. Und wir hatten damals, da ging es darum, dass in einem Film, der hatte was mit Corona Corona zu tun, auch um Abschalten von Atemgeräten. Also war eine richtig schwierige Sache, auch fürs Gewissen. Soll die Ärztin abschalten und den anderen retten, so in der Art. Und im Laufe des Films kamen immer mehr neue Informationen dazu. Und dann wurde die Person, wo man vorher gesagt hat, die muss ich unbedingt retten, sah dann gar nicht mehr so nett aus. Und dann haben sich vielleicht andere Leute überlegt und sagen, ah, jetzt möchte ich vielleicht den doch nicht mehr retten oder sonst irgendwas. Und wir hatten von Anfang an geplant, diese Umfrage zweimal zu stellen. Also im ersten Teil des Films und im zweiten Teil nochmal quasi resetten auf null und nochmal. Und dummerweise war es halt eine Corona-Abfrage und es war echt erstaunlich. Die war sehr deutlich und dann innerhalb von kürzester Zeit wussten wir, haben wir nachher auch raus recherchiert, das Ding über Telegram, du hundertfach geteilt und aufgefordert und im Sekundentakt konntest du zuschauen, wie dieses Thema plötzlich in die völlig andere Richtung ging. So, und dann habe ich einen dummen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, ja, das Ergebnis ist da, wir sehen, dass sich da was geändert hat. Vor 10 Minuten sah es noch ganz anders aus, jetzt passiert hier was. Wir wissen, da ist auch in Telegram einiges los und da werden Leute aufgefordert abzustimmen. Und wir starten jetzt die Umfrage nochmal und da habe ich nicht dazu gesagt, dass wir das schon geplant hatten und dass das deswegen ist, weil sich dieses Thema geändert hat. Und jetzt haben die alle gedacht, wir wollen das wieder manipulieren und umdrehen. Und das war noch viel schlimmer, weil dieser Shitstorm, der war echt einfach unnötig und dumm.
Ja, gut, in dem Moment muss erstmal drauf kommen, aber klar, ich kann dann die Aufregung auch verstehen. Ja. Und sagt, hat denen gefallen die Ergebnisse, wir starten die Umfrage jetzt einfach nochmal. Das wär auch tatsächlich ein bisschen komisch gewesen.
Ja, war aber nicht.
Was heißt das im Umkehrschluss? Umfragen im Internet kannst du vergessen.
Nein, würde ich so nicht sagen. Also Umfragen im Internet funktionieren, wenn du nicht ein Thema hast, das total polarisiert und wo Gruppen organisiert und orchestriert dahinterstehen und ein Glauben, dass eine manipulierte Umfrage andere Leute dazu bewegt, dem auch zu glauben. Weil nichts anderes war's.
Ja, also worauf ich hinaus will, es gibt natürlich auch technische Maßnahmen, das zu erschweren, dass da jemand mehrfach abstimmt und dass man von zwei IP-Adressen so viele Stimmen abgeben kann und so weiter, kann man natürlich alles einbauen, aber man ist nie davor gefeit, dass eine Umfrage, die online stattfindet, irgendwie manipuliert wird. Ja. Also deswegen bin ich auch generell gegen Online-Wahlen oder sowas.
Pass auf, da muss ich tatsächlich rein, weil ich habe ja da wirklich mehrere Jahre sehr intensiv auch mit der Firma zusammengearbeitet, die diese Online-Umfrage dann zur Verfügung gestellt hat und ähnliches. Und so ganz trivial ist es nicht, weil du kannst natürlich IP-Adressen ausschließen. Wir wissen alle, du kannst IP-Adressen wechseln, aber es geht zumindest nicht in der Geschwindigkeit, dass du da einfach in einer Minute irgendwie 500 Dinger reinschießt. Aber pass auf, wir hatten bei RTL dann eben auch folgendes Problem. Was machen denn die Leute, die im Krankenhaus zugucken? Du hast ein großes Krankenhaus irgendwo, da gucken 500 Patienten deine Sendung und die wollen alle abstimmen. Die kommen alle über das Krankenhaus WLAN. Die haben alle die gleiche IP.
Ja.
Also wo ziehst du die recht. Grenze? Bei 5 oder bei 500? Nee.
Nein, ich würde die IP gar nicht unbedingt als den Faktor nehmen, weil ich kenne auch so ein paar Tools und du kannst einen Rechner und einen Browser schon relativ gut identifizieren, dass du sagst, was hat er für eine Browserkennung, was hat er für Browser-Plugins, was hat er für eine Auflösung, IP-Adresse, welche Systemzeit hat er eingestellt und solche Sachen. Also es gibt schon Möglichkeiten. Es macht es komplexer, aber man kann schon
machen. Genau, es macht es komplexer, die musst du alle reinprogrammieren. Es geht, aber es kostet dann Geld.
Ja, es kostet Geld und gerade bei, ich weiß ja, wie es ist bei Stern TV, wir haben ja diese Erfahrung auch schon mal gemacht, schmerzhaft, wenn du da eine Umfrage einblendest oder eine URL einblendest, dann ist die Seite eigentlich tot danach, weil da klicken innerhalb von einer Sekunde dann tausende Leute drauf und das schießt fast jeden Server ab.
Ja.
Das heißt, du musst ja auch da so effizient sein, dass du sagst, okay, wir können jetzt hier nicht alle Checks machen, das muss einfach schnell gehen. Ja.
Genau. Also,
das habe ich verstanden. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn man so Umfragen im Internet sieht, gerade bei so polarisierenden Themen, und das ist natürlich auch mal so ein bisschen Clickbait, so die Fragen, die gestellt werden. Ich meine, die Frage, würden Sie jetzt noch einen Tesla kaufen? Mei, ist auch, kann man sich auch sparen, ja, weil man sieht's ja an den Gebrauchtwagenpreisen und man sieht's auch an den Verkäufen. Ja. Also es ist offensichtlich, dass die Leute keinen Bock mehr drauf haben. Deswegen war das ja schon ein bisschen auch reißerische Frage, muss man auch sagen.
Aber zu Recht.
Immer bitte ein bisschen vorsichtig.
Ja, ich denke auch, dass der Begriff Umfrage vielleicht auch da ein bisschen falsch ist. Es ist tatsächlich immer nur ein Stimmungsbild, was du online abfragen kannst, weil du hast Ungenauigkeiten. Es sind natürlich nur die Leute, die bei dir überhaupt lesen. Auch das ist ja schon mal eine gewisse Eingrenzung, logischerweise, wobei T-Online jetzt sicherlich sehr breit gestreut ist. Aber wenn du, keine Ahnung, bei Kommunistisches Tagesblatt oder sonst irgendwas, wirst du natürlich ein anderes Ergebnis haben als beim, was weiß ich, der rechte Weg oder ich keine Ahnung was, ich habe jetzt was erfunden, das gibt's gar nicht, wie auch immer. Du weißt, was ich meine.
Ja, ich verstehe schon, ja. Da hast du recht. Aber es zeigt natürlich wieder, wie so Umfragen dann, wie so lange gewartet wird, bis dann das Ergebnis am Ende auch instrumentalisiert wird und Elon Musk dann darüber twittert. Also es ist einfach vollkommen lächerlich alles. Naja.
Was würdest du denn jetzt abstimmen? Sendung vorbei, ja oder nein?
Sendung vorbei, mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, hell yes, Sendung vorbei.
2-0, 100% für ja. Vielen Dank, Rüdiger.
Danke, Tobi.